5, 3, 3, 2, 2.
Jetzt kommt dieses 1, 2, 3, 4, 5.
Ah, genau.
Super, jetzt nochmal der Anfang.
Ich finde, du bist im Vorteil.
14, 2, ja. Aber ich habe es auch schwieriger. So, und dann?
Wieso? Du hast Nummern.
Du hast recht. Und dann? Und
dann kommt dieses 1, 3, 5, 5.
1, 3, 5, 5, 5, ne?
Nee, nur zweimal 5, 5. Und dann nochmal 1 am Ende.
Nee.
Nochmal 5,
5. Wie im Kindergarten. So, und jetzt zusammen.
Ja, ja. Aber sollen wir gleich live das erste Mal zusammen? Dann ist lustiger.
Ja.
Wenn wir es live machen zum ersten Mal.
Ich habe Angst.
Zwei Seiten.
Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian
und Christine Westermann.
Wenn ihr uns sehen könntet, wir sitzen hier in unserem Eierkarton wie noch nie zuvor.
Total aufgeregt.
Christine hat vor sich ein Glockenspiel.
Und du hast?
Ich habe eine Kalimba von unserem Techniker Pio, der sehr, sehr musikalisch ist. Haben wir gelernt, wie wir Goethes 6. Sinfonie.
So, daran seht ihr, wie viel Ahnung wir von Musik haben. Es ist erschütternd.
So, also wir spielen Händchen klein, sind wir okay. Ehrlich. Okay. Wie zählt man sowas an?
Eins, zwei, drei, vier. Los. Juhu!
Boah.
So, damit drehen wir auf mit dem...
Damit drehen wir auf jeden Fall.
Also, Thema heute bei zwei Seiten lässt sich ja nicht überhören. Musik. Das war jetzt aufregend.
Das war richtig
aufregend.
Stell
dir mal vor, wenn Kinder so Blockflöte irgendwo spielen müssen und sei es noch vor dem Weihnachtsbaum zu Hause, macht man sich doch ins Hemd,
hätte
oder?
Hätte mir jemand mal gesagt, du wirst irgendwann in deinem Berufsleben mal mit Christine Westermann in einem Studio sitzen und Händchen klein auf einer Kalimba spielen, während sie vor dir am Glockenspiel sitzt, hätte ich gesagt, was ist das für ein Fiebertraum?
Ich bin so froh, dass du keinen Klavier spielst, also dass du keine Ahnung von Noten hast. Das wäre ein schönes Desaster geworden.
Also ich habe hier stehen 5, 3, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Das ist, wie ich das gerade gespielt habe mit
Zahlen. Und ich habe es ohne Zahlen gespielt. Ja. Ich habe es mir einfach gemerkt.
Absolut. Also wir haben uns damit geoutet, dass wir vielleicht nicht die versiertesten Menschen an Instrumenten sind. Aber es geht ja hier auch ums Musik hören und konsumieren. Und ich glaube, ich habe dich diese Frage schon bei der Tierfolge gefragt. Ich wiederhole es jetzt nochmal. Was würde in deinem Leben fehlen, wenn es keine Musik gäbe? Also da habe ich dich das natürlich mit Tieren gefragt und nicht mit Musik.
Also, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass ich Stille sehr, sehr gut aushalten kann. Also aushalten nicht im Sinne von, ich muss mich anstrengen, sondern weil ich sehr gerne, sehr still mag. Aber jedes Mal, wenn ich Musik höre, und ich höre Musik sehr bewusst, also ich habe nicht das Radio laufen und das ist so Hintergrundrauschen, sondern ich mache das Radio an, weil ich was Bestimmtes hören will, also Nachrichten. Und wenn es dann anfängt so rumzududeln, mache ich es aus. Und wenn ich dann zum Beispiel klassische Musik höre, also wenn ich freiwillig dann auch in eine Symphonie gehe oder in die Oper, dann merke ich, wie, ich drücke es jetzt mal genauso kitschig aus, wie meine Seele danach dürstet. Mhm. Also wie viel, oder Hunger ist vielleicht sogar noch besser, wie viel Hunger ich nach Musik gehabt habe. Also wir waren neulich in der Oper und es ist eine meiner Lieblingsopern, La Traviata. Und da ist die Ouvertüre wunderschön und da habe ich schon bei der Ouvertüre angefangen zu weinen. Und zwar sind mir einfach die Tränen aus den Augen gelaufen, weil das berührt so mein Herz, diese Musik. Geht auch mit Platzwetten, Tiers oder mit anderen Sachen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich nicht so oft Musik höre, hat das auf mich noch einen viel größeren Effekt. Und bei dir?
Bei mir ist es ähnlich. Ich bin, glaube ich, auch keine Person, die sagt, Musik ist für mich überlebenswichtig. Also es gibt ja wirklich Leute, die sagen, ohne Musik könnte ich nicht leben. Ich glaube, Pio wäre so jemand wahrscheinlich. Der kann weit mehr als Händchen klein und hat da, glaube ich, eine ganz andere Affinität. Dadurch, dass ich immer Sport gemacht habe, früher sehr viel und auch leistungsorientiert, also 4-mal die Woche oder so und dann eher in die Richtung orientiert war, wurde ich, glaube ich, nicht so musikalisch erzogen und ganz früh geprägt. Vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied. Für mich ist Musik einfach immer eine Verstärkung von Emotionen. Also ich finde es Wahnsinn, wie Musik in bestimmten Momenten das, was man fühlt, verstärken kann oder konterkarieren kann. Mhm. Und witzigerweise ist Musik für mich ganz viel mit Sport auch verbunden. Weil zum Beispiel früher beim Touren war mein Lieblingsgerät Boden, also Bodentouren. Und diese Bodenkühe war immer auf Musik choreografiert.
Welche Musik waren es bei dir?
Ja, also die Trainerin hatten dann haben das so ein bisschen für dich ausgewählt, welche Musik vielleicht zu dir passt. Das waren immer Instrumentalmusiken und die mussten bestimmte Anforderungen erfüllen, weil du hast im Prinzip immer, hast in einer Ecke meist angefangen. Oder meine Bodenübungen haben da immer angefangen und hast dann da erst so ein bisschen was Langsameres gemacht und dann irgendwann hast du dich umgedreht und hattest die große erste Diagonale, wo du dann irgendwie Radwende, Flickflack, Salto oder so machst. Und dann musste die Musik...
Ich habe dich neulich am Reck gesehen, als du in Marokko warst, mein lieber Mann.
Ja gut, aber das waren ganz andere Sachen, die wir da gemacht haben, ist auch schon her. Aber dann musste das Stück Gas geben, dann wieder ruhiger werden, dass man so drüber turnt mit so ein paar Sprüngen und so und dann die nächste Diagonale. Und deswegen, das war meine Sportverbindung zu Musik. Dann habe ich getanzt, da ist natürlich Musik nicht wegzudenken. Und jetzt beim Laufen, wenn ich da keine Musik höre, bin ich immer automatisch langsamer, als wenn ich Musik höre. Also da ist Musik wie so ein Antrieb und kann das pushen. Und ich habe so eine Sport-Playlist, da sind glaube ich 250 Songs drauf oder so. Und das ist für mich auch, wenn ich diese Lieder durch Zufall mal im Radio höre, denke ich immer sofort, wo sind die Laufschuhe?
Nee, also beim Laufen muss ich aber die Vögel hören oder das Rauschen
oder
der Bäume.
Trainer.
Oder mein Trainer. Ja, wir reden dann über Fußball und solche Sachen.
Eben, ihr quatscht da ja.
Wir quatschen, ja. Das stimmt, aber wir können auch ganz ruhig sein.
Und in welchen Situationen, jetzt hast du gerade gesagt, du gehst in die Sinfonie oder die Oper, da habe ich gleich auch noch eine Frage zu, aber wann hörst du so im Alltag dann Musik? Machst du dir auch wirklich mal Musik an?
Mache ich nie.
Nee?
Das mache ich nie, weil für mich Musik immer mit sehr viel Gefühl verbunden ist. Und Musik kann mich sehr happy machen und kann mich aber auch sehr traurig machen. Also kann Stimmung, in denen ich gerade bin, die ich aber vielleicht gar nicht so wahrnehme, plötzlich verstärken. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich in San Francisco gelebt habe. Und San Francisco, wenn du da an den Strand fahren willst, musst du da eine halbe Stunde fahren. Und das waren so Serpentinen und das war ganz schön. Und ich habe so einen kleinen Sportwagen gehabt. Und wenn man da schon mal offen fahren konnte, zweimal im Jahr, dann Dach runter. Und dann habe ich so einen Oldie-Sender gehört. Und das war dann, da saß ich da drin und dann habe ich wirklich bei ganz bestimmten, also Paul Anka, O'Carroll oder irgend sowas, da habe ich ein richtiges, oder man hört Beach Boys. Beach Boys sind für mich so ein Lebensgefühl, so ein Glücksgefühl. Und da habe ich für diesen kurzen Moment auch begriffen, was Glück ist. Also dieser Moment, wo du denkst, ja, und du weißt aber auch, der hält nicht an, sondern der ist auch schnell wieder vorbei, wenn du, weiß der Geier, aus der Kurve semmelst oder wenn dein Lieblingsrestaurant am Strand zu hat. Aber das sind so Momente gewesen, wo Musik was sehr verstärkt. Also mir fällt gerade Gary Moore ein, I Still Got the Blues Over You. Und das kann ich in einer guten Stimmung hören und trotzdem macht es mich traurig.
Sing mal.
Nein, unter gar keinen Umständen. And I still got the blues for you. Kennst du das nicht? Doch.
Ich musste überlegen, ob es das ist, aber ich freue mich, dass du es jetzt doch angestimmt hast, dass ich dich doch dazu bekomme. Unter gar keinen Umständen. Zack, singt sie.
Ja, weil ich so, das Blöde beim Singen bei mir ist, dass ich denke, ich erwische es genau richtig. Und wenn ich es dann höre, weiß ich, ich lag richtig. Aber es ist egal, ich singe, ich kann mir auch keine Texte merken. Ich singe dann immer Diftelili und dann geht es.
Diftelili?
Diftelili.
Diftelili habe ich auch ungefähr gesungen. Ich war jetzt auf der Buchmesse in einer Karaoke-Bar mit verschiedensten Menschen in einer ganz wilden Konstellation. Also da waren Autoren dabei, aber auch eine sehr gute Freundin von mir, die da war. Menschen, die wir auf der Party oder auf dem Weg kennengelernt haben. Und auf dieser Party, das war halt so die Party, wo dann abends alle aus der Branche irgendwie so hingegangen sind. Und ich habe von vornherein gesagt, ich werde nicht singen. Und was war? Ich war irgendwie so die Dritte oder so, die dann da stand. Ich habe mit Friedemann Karik von den Backstreet Boys I Want It That Way gesungen. Tell me why ain't nothing but a heartache.
Siehst du, du kannst singen. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, du sagst mir das, ich höre es von dir.
Tell me why I never wanna hear.
Guck mal, ist voll im Fieber. Ich hör den Titel von dir, erkenne den und du sagst mir den aber ohne zu singen, dann habe ich keine Ahnung.
Ja, genau, deswegen musste ich es auch gerade von dir einmal hören. Aber da, also jetzt hier so leise ins Mikro, traue ich mich das, aber ich habe schon gemerkt und das wurde mir auch schon ein paar Mal so gespiegelt, auch schon von sehr guten Freunden, die dann gesagt haben, Mona, du kannst viel, aber singen gehört nicht
dazu. Ich fand, das war sehr schön.
Ja, so leise geht es, aber wenn man es dann laut machen muss. Und da habe ich gemerkt, singen ist es nicht. Ich konsumiere lieber Musik. Also weder Instrument spielen noch singen.
Hast du in der Schule ein Instrument lernen müssen?
Nee, ich habe dann im Abi-Jahr, also so wirklich Ende der Schulzeit, habe ich auf einmal die Anwandlung gehabt, Gitarre spielen zu wollen. Mein Freund hat Gitarre gespielt und das auch sehr gut und ist auch generell sehr musikaffin. Und ich fand das immer ganz, ganz toll. Also ich habe den immer sehr angehimmelt oder tue es auch immer noch, wenn der anfängt, Gitarre zu spielen. Ich finde das schon gut und wollte das dann auch können. Aber natürlich fängt man dann erstmal an mit Fuchs, du hast die ganz gestohlen, hier so ein bisschen klein und Wonderwall und keine Ahnung. Und dann kam irgendwann das Abi dazwischen und Lernen und so und dann habe ich es auch wieder aufgehört. Aber ich genieße das total, mit Menschen mich zu umgeben, die sehr viel musikaffiner sind als ich. Also zum Beispiel er ist für den gesamten Soundtrack unseres Lebens zu Hause zuständig, weil der schon auch sehr viel mehr Musik einfach anmacht, dann so über einen Streamingdienst als ich und auch sehr viel mehr Spaß hat, so Playlisten zu kuratieren. Also es gibt zum Beispiel eine Playlist, die heißt Exactly What You Need, No Order. Mhm. Oder es gibt eine Playlist, die heißt André der Beluga-Wal. Es gibt eine Playlist, die heißt Samsom Sommer. Und der gibt denen dann immer so lustige Namen und weiß dann immer, wenn er...
Ach so, die sind von ihm?
Ja, genau.
Ach, wie
du,
schön.
Du kannst dann bei Spotify zum Beispiel kannst du eine eigene Playlist erstellen, okay, und dir aus allen Liedern, die es da gibt, also allen Liedern im Prinzip, kannst du dir dann so deine Liste zusammenstellen. Der gibst du dann einen Namen und andere können die dann abonnieren. Und das ist unser Prinzip und bei ihm ist es echt Wahnsinn, wenn wir irgendwo im Restaurant oder so ein Lied hören und er das gut findet, dann sagt er sofort, das wäre was für Exactly What You Need, No Order. Und dann denke ich mir so, warum kommst du jetzt drauf, dass das in diese Playlist gehört und nicht in Hit the Road? Und er hat dann ein ganz dolles Gefühl für und Gespür für und von dem lerne ich viel. Merke aber auch, dass ich mir jetzt in all den Jahren, in denen wir zusammen sind, so ein bisschen seinen Musikgeschmack einfach angeeignet habe, weil das am einfachsten war. Also habe da nicht so eine dolle Affinität für.
Als ich aufs Gymnasium kam, bin ich in ein musisches Gymnasium gekommen.
Mm.
Also Johann Sebastian Bach Gymnasium, weil das in der Nähe unseres Viertels lag. Und da haben wir intensiven Musikunterricht auch gehabt, also nicht viel intensiver als sonst, aber besonders gute Lehrer. Und wir haben immer morgens gesungen. Wir sind morgens immer, mussten alle eine Viertelstunde in die Kirche gehen. Und da habe ich mir meine Stimme versaut. Also ich singe unglaublich gern. Aber da machst du natürlich Quatsch in der Schule. Und dann habe ich immer eine Etage. Wie heißt das? Eine Oktave.
Wie war das nochmal mit der Sinfonie von Goethe?
Genau. Da habe ich immer gedacht, ich singe mal viel tiefer. Und seit der Zeit kann ich nicht mehr.
Echt?
Das habe ich
das
ja fünf
zusammen?
Oder sechs Jahre habe ich so tief rumgesungen. Und natürlich Quatsch gemacht.
Halleluja.
Ja, sowas.
Halleluja.
Aber ich singe unglaublich gerne. Und wenn du mit mir in eine Kirche gehst, ich kann auch die Kirchenlieder dann alle, logischerweise. Und da fange ich auch immer an zu weinen. Also Musik ist bei mir mit sehr viel, also großer Gott, wir loben dich oder lobet den Herrn oder sowas, solche, oder macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Da habe ich Gänsehaut von Kopf bis Fuß und singe voller Inbrunst mit. Und wenn ich in der Kirche bin, achte ich wirklich darauf, dass ich weit hinten bin, sonst singe ich einfach nicht. Also weil die Leute drehen sich echt um, wenn ich in der vierten Reihe. Ja, weil das ist schon, ich singe dann ja laut und falsch hört man dann halt. Ne?
Aber laut und voller Inbrunst und voller Liebe, ja, und dann noch mit Tränen in den Augen, das ist toll. Weil, also ich bin natürlich viel seltener in der Kirche als du, aber natürlich zu Taufen, Hochzeiten und so dann doch auch.
Ich bin auch nicht oft in der Kirche. Also Weihnachten.
Ja, ich nicht mal das. Also das kann man wirklich bei mir so an zwei Händen abzählen in meinem Leben, so ungefähr. Beerdigung, Taufe, Hochzeit. Und dann bin ich immer die... Und so habe ich es ein bisschen auch beim Karaoke gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen einfach Lippen bewegen, ohne dass ein Ton rauskommt. Also ein bisschen geschummelt gesungen, weil ich dann immer da so ein bisschen verhaltener bin und die bewundere eigentlich, die dann einfach rauslassen und laut singen. Ich glaube, es kann auch sehr befreiend sein.
Ja.
Das mache ich dann eher, wenn ich alleine bin.
Ich komme gerade drauf, weil du Beerdigung sagst. Ich meine, ich bin ja an der Beerdigung, also rein theoretisch, eine Idee näher dran als du. Und ich habe mir echt über die Musik Gedanken gemacht, die ich da hören möchte.
Also die du da hören möchtest?
Ja, ich nehme mal fest an, dass ich da dabei bin. Ich finde
also
ganz,
es geht um deine Beerdigung?
Ja.
Und da hast du dir Gedanken gemacht, welche Musik da laufen soll?
Ja, also weil ich dann doch, und ich gucke doch da von oben zu und alle sollen das Leben feiern und sollen sich's nett machen und es soll, also es soll auch eine fröhliche Musik sein. Aber mhm. Was ich sehr schön finde, ist Les Feuilles Mortes von Charles Aznavour. Das ist, kennst du Autumn Leaves von Eric Clapton? Das ist die englische. Ja. So. Das Les Feuilles Mortes ist viel älter, weil Charles Aznavour hat es gesungen. Und wenn ich das höre, Übergang, also da, wenn du das jetzt anspielen würdest, würden mir sofort Tränen in die Augen kommen. Das möchte ich auf jeden Fall hören. Oh. Also das finde ich. Und, oh. Dann, oh. Und dann am Ende, bevor es zum Leichenschmaus geht, das Trinklied aus La Traviata. Das ist auch, ja, man muss doch.
Oh, Christine, das ist mir irgendwie zu konkret.
Jochen hat seine Beerdigungsmusik auch schon. Das habe ich jetzt vergessen, was es ist. Fly Like an Eagle ist das. Und noch was anderes, Sissi Top, glaube ich. Und das steht jetzt schon, also wir haben kein richtiges Testament, aber ich glaube, das haben wir beide irgendwo aufgeschrieben.
Er muss mit den wichtigen Dingen anfangen.
Ja,
erstmal
und Schnittchen Sand und Champagner beim
Leichenspeich. Ja, das haben wir ja schon notiert beim letzten Mal.
Ja, aber die Musik gehört
Wahnsinn.
Auch dazu.
Aber weil du jetzt gerade nochmal die Oper erwähnt hast, was gibt dir das, wenn du dir so eine Oper anguckst? Weil ich war bisher nur ein einziges Mal da, kann ich auch gleich mal erzählen, es war, glaube ich, auch eine besondere Oper, aber habe da echt gebraucht, um mich
was
da
hast du das entscheiden, was du gehört hast?
Ich war in Verona in der Oper
Arena.
Und habe da genau in der Arena und habe da im vergangenen Jahr Aida von Giuseppe Verdi gehört. 22.000 Menschen Open Air, 100 Jahre Jubiläum dieser Opernfestspiele da, riesenpatriotische Eröffnung, italienische Trikolore am Himmel, das Orchester konnte erst nicht spielen, weil es so leicht geregnet hat, dann ging es los und dann war hinter dieser Arena, warst du da mal in der Arena? Natürlich ein pompöses Bauwerk da mitten in der Stadt und dann wurde es langsam dunkel und hinter der Arena zogen Gewitter her.
Oh.
Und bei diesem Triumphmarsch,
da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Das ist ja dieses. Genau, und dann stell dir das vor, von einem Orchester live gespielt, Anna Netrebko auf der Bühne und dahinter Blitze am Himmel. Und ich wusste schon, das ist jetzt was Besonderes, also wir haben die Karten geschenkt bekommen. Aber das als erste Opernerfahrung ist natürlich auch, da kann dann jetzt auch, glaube ich, nicht so viel mithalten. Und trotzdem saß ich da und habe zwischendurch, ehrlich gesagt, mal kurz auf die Uhr geguckt, weil es war sehr lang, es war halt alles auf Italienisch. Und ich habe die Geschichte von Aida mir vorher nochmal angeguckt, damit ich irgendwas verstehe. Aber es ist auch schon special.
Ich glaube, dass es ein ganz anderer Eindruck ist, wenn du in einem Opernhaus sitzt. Also wenn du richtig ähnlich wie im Kino sitzt und wenn du es direkt vor dir hast, als wenn du in so einem Rund bist und auch abgelenkt bist von ganz viel. Ich glaube, das ist eine tolle eigene Erfahrung. Ich bin von Kindheit an geprägt worden von Opern, weil mein Vater Verwaltungsdirektor am Theater war und meine Mutter verrückt war nach Vorstellungen. Die konnte natürlich überall hin. Also saß dann immer in den tollen Logen und es waren junge Frauen. Ich fand das ganz toll. Und dann mussten meine Eltern ja fliehen und das Leben hat sich komplett verändert von Glamour in wirklich unangenehmen Alltag. Mhm. Und dann hat meine Mutter, da waren meine Eltern aber auch schon geschieden, morgens, Sonntagmorgens, vormittags, wenn sie in der Küche stand, um zu kochen, hat meine Mutter Wunschkonzert im Radio gehört, also so Opern. Und das heißt, ganz oft passiert, dass meine Mutter dabei geweint hat. Also A, wegen der Erinnerung und B, also weil die futsch war und B, weil sie, glaube ich, diese Musik so mitgenommen hat. Und es gibt zum Beispiel Zwischenspiel aus Notre Dame. Weiß noch nicht mal, wer das komponiert hat. Wenn ich das höre, ist sofort alles da. Da ist die Küche. Ich fange auch sofort an zu weinen, weil das so eine Musik ist, die so, so bei mir ans Herz geht. Und ich habe meine Mutter damals, ich hätte meine Mutter gerne fröhlich gesehen und ich hätte sie gerne aufgeheitert gesehen. Und das ist mir nie gelungen. Also wir haben ja in der letzten Folge über bemühter Klassenclown geredet. Und ich habe versucht, meine Mutter da in die lustige Ecke zu ziehen. Aber das ist mir nie gelungen. Also das heißt, das ist für mich auch mit einer großen Traurigkeit verbunden. Und ich habe das früher gehasst ist jetzt ein großes Wort. Ich habe es überhaupt nicht gemocht und finde es jetzt einfach wunderbar, dass ich diese Tradition in mir fortsetze.
Super,
also wir fahren
ja
auch, wir waren neulich in Paris in der Oper und da gehen über 2000 Leute rein. Und für mich ist es ganz wichtig, dass ich ganz vorne sitze.
Ja, das hast du schon mal in der Kunstfolge gesagt.
Ja, auch Theater und so. Weil ich möchte praktisch so ein kleiner Teil von dem sein. Und dann war eine tolle Sängerin, ich habe mir den Nachnamen nur gemerkt, die ist Davis. Und die hat angefangen zu singen und dann fängt Jochen neben mir an zu weinen. Aber jetzt nicht schluchzen, sondern da laufen einfach die Tränen. Und du hast, als ob sich von innen was nach außen stülpt. Also so, welche Macht Musik haben kann, wenn du einen Zugang im Herzen dafür hast. So habe ich das empfunden. Also wir sind jetzt bei der Oper hier in Köln ab und zu eingeladen. Wir werden jetzt den Maskenball von Verdi sehen. Da gibt es keine wirklich bekannte Arie. Das ist natürlich auch, also ich kann bei La Traviata, kann ich dir alles mitsingen. Mache ich leider nicht. Aber beim Maskenball, da weiß ich, das ist tolle Musik, aber eben kein Ohrwurm drin.
Ja.
Wir waren mal in Wien in der Staatsoper und dann haben wir Turandot gesehen. Und Turandot ist ja eine schöne Prinzessin, die geheiratet werden möchte, aber nur wenn einer 3 Fragen richtig beantwortet. Und Turandot ging ungefähr von hier bis zur Tür, also sie hat ungefähr 180 Kilo gewogen. Und der Prinz, der dann gewonnen hat, und wenn jetzt einer zuhört, der das kennt, ist ja egal. Der Prinz, das ist dieses Ness und Dorma.
Ah,
da, das kennst du
ja
auch.
Ja,
also
klar.
Was, ne,
ja,
sieht
ja,
so.
Und das hat mal, glaube ich, einer bei America Got Talent oder so, hat das
genau,
einer gesungen. Und dann
der bei Briefträger war. Und, ne,
genau, und dann kam das in die Telekom-Werbung und so. Also waren
genau,
wir irgendwann ganz weit weg von jeder Oper,
so,
aber das, daher kennt man es.
Und das ist die einzig, also für mich die einzige Arie, die mich in dieser Oper rührt. Und ansonsten ist das wirklich schwere Musik. Und dann war diese wirklich üppige Turandot und der Prinz war, glaube ich, 7 Köpfe kürzer. Und dann hat die Oper überhaupt keinen Zauber mehr, weil da muss auch Erotik ein bisschen drin sein, finde ich. Also ich merke gerade, im nächsten Leben werde ich Opernintendant.
Ich denke gerade, also mein Gedanke ist gerade, es ist so Wahnsinn, wie vielfältig Musik ist. Weil du redest jetzt hier ganz viel über Oper, über Sinfonien, über Klassik, über Arien. Du hast aber auch vorhin gerade natürlich viel rockigere Stücke genannt.
Platz wenn ein Tier ist oder Chicago ist toll. Und weil du vorhin gesagt hast, Verona, also so viel Menschen beim Musik hören, das kann ich ganz schwer. Ich war zum
Ach,
Beispiel,
das ist schwer, weil das finde ich zum Beispiel.
Ja,
oh,
ich
das gehe ich sehr
nie
berührend.
Auf einen Rock. Ich war noch nie auf einem Rockkonzert. Das einzige Konzert, was ich erlebt habe, waren die Beach Boys irgendwo in Kalifornien irgendwo. Das fand ich großartig, weil da kracht's und da geht, aber es war ein ganz kleines, also Open Air war das, aber da waren maximal 500 Leute, maximal. Und das ging gerade noch, weil da konnte ich noch ein bisschen für mich sein.
Ja gut, aber wenn du so natürlich da so ganz nah dran sein willst, also wir waren letztes Jahr, glaube ich, bei den Red Hot Chili Peppers hier in Köln und die Lieder kenne ich, weil halt mein Mann so ein großer Fan ist. Kenne ich auch sehr gut, weil das sehr häufig bei uns zu Hause läuft. Aber da gibt es so ein paar, die finde ich dann super und andere, die finde ich gar nicht gut. Deswegen war ich so ein bisschen, gucken wir mal. Aber das Konzert war dann schon echt cool, weil wenn du siehst, also mich rührt das immer, wenn du merkst, 20.000 Menschen singen etwas im Chor und dann denke ich mir jedes Mal, wie muss sich so ein Anthony Kiedis, der da vorne auf der Bühne steht, wie muss der sich fühlen, wenn er das Mikro vom Mund wegmacht und er in eine Halle, also es war auch Open Air im Rhein-Energie-Stadion, und er guckt sich um und alle Menschen,
toll,
die da singen seinen Song. Und also da kann man ja nur abdriften irgendwann und Drogen nehmen, sonst.
Obwohl, das müsste eigentlich wie eine Droge sein.
Genau, aber ich glaube, wenn du es dann mal nicht hast oder nicht mehr hast, das ist natürlich das eine, dann was dich vielleicht runterzieht. Und wenn ich so an meine Kindheit denke, weil du gerade da Opern erwähnt hast, was bei mir natürlich noch dazu kommt, ist marokkanische Musik. Ne? Also mein Papa hat Musik früher immer ganz viel auch genutzt, um das Vermissen etwas besser zu machen, wenn er zu Hause war, und hat dann marokkanische Lieder angemacht und hatte immer so 2 CDs, da war ja noch nichts mit Spotify oder so. Und diese Lieder, das ist genau wie du sagst, wenn ich die heute höre, dann bin ich sofort wieder fünf und sitze im Wohnzimmer, kann die immer noch mitsingen und, bin sofort in Marokko. Ne? Das ist natürlich auch, Musik ist ja auch wie ein Katapult in verschiedene Welten, wenn du auch Musik aus anderen Kulturkreisen hörst. Ja. Ne? Also es ist wirklich toll.
Und ich kann zum Beispiel, wenn ich in der Oper sitze, auch wenn es dritte Reihe ist und schweineteuer, ich mache die Augen zu. Also ich kann entweder gut sehen oder gut hören. Aber wenn ich die Augen auf habe und gucke, was da auf der Bühne passiert, lenkt mich das von der Musik ab. Das ist das falsche Wort. Ich bin nicht mehr intensiv in der Musik. Und sobald ich die Augen zu habe, ist es da.
Aber dann muss ich sagen, Christine, dann ist das Geld wirklich zum Fenster rausgeschmissen, dass du in der dritten Reihe sitzt.
Ich glaube,
das würden sehr viele Menschen gerne können und die würden die Augen die ganze Zeit offen lassen.
Es geht eigentlich um die Musik. Es geht ja nicht ums Sehen. Ja,
aber
also
bei der Oper geht es doch um beides, oder? Oder auch beim Konzert, finde ich, geht es schon ums Sehen.
Opern, also diese Opernhandlung, das ist ja wohl, die sehen sich ungefähr 27 Sekunden und sind in heller Liebe entbrannt und stechen den Widersacher sofort nieder und alles geht den Bach runter. Also Opern ist wirklich, die Handlung kannst du einfach mal abhaken.
Aber es ist so, also wir waren irgendwie letztes Jahr auf einem Konzert und hatten Stehkarten und Stehkarten bedeutet für mich immer faktisch, ich sehe Achseln von Männern und rieche Achseln von Männern, weil ich halt nicht so groß bin. Und dann habe ich immer gefragt, was machen die jetzt? Lichtshow. Was für eine Lichtshow? Ist noch jemand anders mit auf der Bühne? Ja, Tänzer. Und was machen die Tänzer?
Ich weiß nicht,
das viele. Soll ich dich nochmal kurz hochheben? Ja, dann kurz hochgehoben. Dann war es mir aber auch irgendwie unangenehm, weil dann bist du so exponiert auf den Schultern. Dann kann ich wieder runter. Dann habe ich kurz das Bühnenbild gesehen und ab da wieder nur gehört und Achseln gesehen. Also deswegen Konzert für mich lieber auf den Rängen.
Ja, nein, also klar, Schauspiel, logischerweise dritte Reihe, da mache ich auch nicht die Augen zu, um nur die Stimmen zu hören, da will ich schon sehen, was abgeht, aber Oper.
Also vielleicht muss ich dem Ganzen nochmal aus der Perspektive eine Chance geben.
Vielleicht machen wir mal
so ein Wochenende,
ja.
Gehen erst ins Stadion und dann in die Oper und dann habe ich so mal Christines Kulturwelt, Kultur- und Sportwelt.
Die Westermann-Opern und Turandot und...
Ja, erstmal mache ich jetzt Westermanns Buchtipp, oder?
Ja, oh Gott, unbedingt.
Und zwar hast du mir empfohlen zum Thema Musik das Buch Der letzte Satz von Robert Seethaler. Und es ist mir ein bisschen unangenehm zuzugeben an dieser Stelle tatsächlich, aber ich mache es einfach, weil wir wollen ja auch ehrlich sein hier.
Oh Gott, das geht's.
Aber Robert Seethaler ist für mich ein blinder Fleck in der Buchwelt. Ich habe noch kein einziges Seethaler-Buch gelesen.
Dann lies bitte nicht den Trafikanten zuerst, sondern lies einen sehr früheren Buch.
Naja, das habe ich ja jetzt zuerst gelesen.
Ja, das hat er in seiner Phase, wo alles grau in seinem Leben war, wo er ganz viel über Tod und Sterben geschrieben hat. Ja, mach mal.
Also ich kenne ihn natürlich gut. Ich weiß, er schreibt einen Nummer-1-Bestseller nach dem anderen. Wie gesagt, hier der Trafikant, Schullektüre, riesen Erfolg. Das Feld, das Café ohne Namen, ein ganzes Leben. Also ich hatte auch all diese Bücher schon in der Hand und habe auch einige schon mal angefangen. Aber irgendwas, ich kann es dir nicht erklären, was es ist, hat mich jedes Mal dazu gebracht, die wegzulegen oder erst gar nicht anzufangen. Deswegen war ich erst so ein bisschen... als du es mir empfohlen hast. Und dann dachte ich aber, ist doch super, dann wird endlich dieser Seethaler-Fluch gebrochen in deinem Leben.
Ja, oder du liest nie mehr ein, das werden wir ja gleich feststellen.
Das werden wir gleich feststellen, genau. Ich dachte, entweder werde ich der größte Fan oder ich mag es nicht. Aber im Prinzip ist es auch egal, weil dann habe ich endlich mal ein Seethaler-Buch gelesen und das ist in jedem Fall gut. Das ist passiert, ich habe es gelesen am Strand in Agadir. Ich war ja vor einigen Wochen alleine unterwegs und lag da am Strand, habe dieses Buch gelesen zwischen Frühstück und Mittagessen. Also es ging ganz schnell, es hat 138 Seiten, die sehr großzügig bedruckt sind, also nicht großzügig, sondern eher so spärlich und luftig bedruckt. Also es ist auch hier wieder eher so ein Büchersnack, würde ich sagen, zur Einordnung. Und in der Geschichte geht es für uns auf ein Passagierschiff im Jahr 1911. Und ich habe gedacht, bevor ich anfange, da was zu erzählen, würde ich gerne die erste Seite einmal vorlesen, dass man so ein bisschen ein Gefühl bekommt für die Stimmung und das Setting, weil man wird direkt reingeschmissen. Es geht so los. Den Kopf gesenkt, den Körper in eine warme Wolldecke gewickelt, saß Gustav Mahler auf dem eigens für ihn abgetrennten Teil des Sonnendecks der Amerika und wartete auf den Schiffsjungen. Das Meer lag grau und träge im Morgenlicht. Nichts war zu sehen, außer dem Tang, der in schlierigen Inseln an der Oberfläche schwamm, und einem überaus merkwürdigen Schimmern am Horizont, das aber, wie ihm der Kapitän versichert hatte, absolut nichts bedeutete. Er saß auf einer Kiste aus Stahl mit dem Rücken an die Wand eines Deckcontainers gelehnt und spürte das dumpfe, gleichmäßige Hämmern des Schiffsmotors unter sich. Auf der Kiste lag eine Rolle Tau, aus der ein Eisenhaken ragte. Der Haken war an der Spitze angerostet, das Tau ausgefranst und schwarz vom Öl. Jemand hatte ihm vom Duft des Meeres erzählt, aber es roch nach nichts. Hier draußen gab es nur den Geruch von Stahl und Maschinenöl und den Wind, der von Norden kam und sich nie zu drehen schien. Marler mochte den Wind. Er hatte den Eindruck, er wehe ihm dumme Gedanken aus dem Kopf. Und diesen Anfang mochte ich wirklich sehr, weil, wie du weißt, liebe ich Geschichten, die auf dem Wasser spielen, und Schiffsgeschichten, weil das macht mir immer so ganz erhabene Bilder im Kopf. Und das hatte ich hier auch. Also unterwegs sein auf dem Meer ist schon mal spitzenmäßig. Ich war voll drin. Und hier wird dann auch ganz schnell klar, dass es keine spaßige Urlaubsfahrt ist, auf die wir uns hier begeben, sondern die, kann man sagen, letzte Reise des weltberühmten österreichischen Komponisten Gustav Mahler, über den schon ganz viel geschrieben und gesagt und gedreht wurde in den vergangenen Jahrzehnten, kann man sagen, im Bereich Sachtext und Doku, aber auch Spielfilme und Romane. Also Robert Seethaler reiht sich da mit dieser Geschichte in ein Feld ein, in dem es eigentlich gar nicht mehr so viel Neues zu erzählen gibt. Aber er hat in einem Interview gesagt, dass er schon seit über 3 Jahrzehnten eine große Begeisterung für diesen Musiker hat. Und er hat gesagt, wenn man den nicht interessant findet, wen dann? Was ich sehr schön finde als Motivation, so ein Buch zu schreiben. Wie war das bei dir, als du das angefangen hast zu lesen? Wie viel wusstest du über Gustav Mahler?
Ganz wenig. Ich habe mich an Tod in Venedig erinnert. Und da hat Gustav Mahler, jetzt begebe ich mich auf sehr dünnes Eis, also Filmmusik war von Gustav Mahler in Tod in Venedig. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus einem größeren Werk von ihm war, aber dass dieses Tod in Venedig, allein beim dran denken, merke ich, wie Emotionen in mir hochsteigt und wie mich das unglaublich traurig macht. Aber mehr wusste ich von ihm auch nicht. Und ich habe jetzt das Buch nochmal gelesen. Also ich habe das vor 5 oder 6 oder 7 Jahren besprochen und ich wusste nicht mehr viel.
Ich glaube, das ist 20 rausgekommen.
Ah ja, dann habe ich...
Glaube ich, aber ja, das ist mein dünnes Eis gerade.
Und dann war ich überrascht, was für ein großes Leben er hatte. Also was in diesem Leben alles passiert ist und wie schön, also so, ich empfinde es als schön, wie schön Seethaler das nach und nach, also wie er es angeordnet hat und wie er es nach und nach erzählt. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Ich hatte davor das Feld gelesen. Da geht es um Grabsteine oder Tote, die auf dem Friedhof miteinander reden. Also der war da wohl in so einer Phase,
in
der Totenphase. Und das Irre fand ich, als ich es gelesen habe, ich habe es besprochen, weil ich es gut fand. Aber für mich ist es nicht so ein richtiger Seethaler gewesen. Und deswegen habe ich es jetzt, als ich es gelesen habe, vielleicht kommt es auch auf die eigene Stimmung an oder sicher, habe ich es ganz anders wahrgenommen und da hat es mir eigentlich noch besser gefallen.
Also wie gesagt, es war mein erster Seethaler und ich wusste auch nicht viel über Gustav Mahler, außer dass er ein Komponist war und wurde dann eben in seine Welt reingeschmissen, weil es eben am Anfang direkt losgeht mit diesem Bild von diesem weltberühmten Musiker, der sonst die größten Konzertsäle füllt und dann allein und, wie man schnell erfährt, sterbenskrank auf diesem Schiff sitzt, das ihn von Amerika nach Europa bringen soll. Man weiß dann auch fix, dass er nicht mehr lange zu leben hat und tatsächlich ist er dann auch wenige Wochen nach dieser Reise gestorben, 1911 in Wien. Und auch auf dieser Reise erleben wir ihn schon als Menschen, dessen Körper immer schwächer wird, der Hilfe braucht, der auch so ein bisschen so eine Verbitterung in sich trägt und die Zeit auf diesem Schiff nutzt, um sich zu erinnern an das, was er erlebt hat, also an seine Vergangenheit. Bedeutet, der Tod ist die ganze Zeit schon präsent, aber vor allem porträtiert Seethaler das, was Mahlers Leben so ausgemacht hat. Also wir lernen seine große Liebe kennen, Alma, die 20 Jahre jünger war als Mahler selbst und als schönste Frau Wiens galt. Seine Tochter Maria spielt eine große Rolle, die früh gestorben ist. Es geht natürlich auch immer wieder um Musik, zum Beispiel eine Erstaufführung der 8. Sinfonie, die gegen Mahlers Willen weltberühmt geworden ist, als Sinfonie der 1000. Das hat der Veranstalter irgendwie so angekündigt und Mahler fand es furchtbar und total peinlich und übertrieben und angeberisch. Also es geht schon auch um seine großen Erfolge, aber auch um den Preis, den er dafür zahlen musste, weil er schon als Kind unter diversen Krankheiten gelitten hat und Gebrechen hatte und seine Karriere dem Körper dann nochmal extra zugesetzt hat. Auch wie die Ehe mit Alma gelitten hat, erfahren wir, dass Gustav Mahler seine Frau zwar verehrt hat und auch bis zu seinem Tod verehrt hat, aber dass seine eigentliche Liebe in seinem Leben eine andere war, nämlich eben die Musik. Und dass Alma sich dann auch in eine Affäre geflüchtet hat oder in eine Affäre geflüchtet ist mit Walter Gropius, dem Architekten und so. Das fand ich schon sehr spannend zu lesen und bin da auch mitgegangen. Aber, jetzt kommt mein Aber, was ich zum Beispiel in den Texten von Florian Illies spüre, wenn er sich echte historische Figuren schnappt und die vor mir ausbreitet, fiktional. Das war hier nur in so kleinen Ansätzen mal da. Also dieses Gefühl, eine Nähe zu jemandem zu haben, der seit über 100 Jahren tot ist, dieses Verstehen seiner Gedanken und seiner Person, das war hier, glaube ich, gar nicht so richtig möglich in der Tiefe, weil es halt so kurz ist nur. Also es ist sehr skizzenhaft alles und sehr unvollständig, was es ja auch gar nicht sein muss, aber es war so ein bisschen eindimensional, fand ich. Ich habe zum Beispiel immer darauf gewartet, dass seine Gefühle zur Musik noch mal ein bisschen mehr eine Rolle spielen, weil überraschend wenig spielt Musik eine Rolle. Zum Beispiel redet er dann auch viel mit einem Schiffsjungen, mit dem er sich ja fast anfreundet, der ihn betreut auf dieser Fahrt. Und mit dem redet er über alles Mögliche, übers Meer und übers Leben. Und der ist dann auch beeindruckt davon, wie viel dieser junge Mann wirklich in so einem jungen Alter auch schon an philosophischen Gedanken und so in sich trägt. Aber Musik spielt da gar nicht so eine große Rolle. Und ich habe mich gefragt, warum nicht? Also ob Seethaler einfach was anderes interessiert hat oder ob er da nicht zu viel interpretieren wollte. Also was ich schon verstanden habe, ist, dass er hier keine Biografie schreiben wollte von Mahler, sondern ihn einfach genutzt hat als Person, um eine Geschichte zu erzählen von Entfremdung und vielleicht auch Selbstzerstörung und Leidenschaft und so.
Ich seh das ein bisschen anders. Er hat Mahler genommen, um eine Geschichte über das Leben zu erzählen, um zu erzählen, wie wichtig es ist, dass man im Augenblick lebt, also dass man hier und heute und jetzt lebt. Ich habe den Maler in diesem Buch als jemanden empfunden, der ganz wehmütig auf sein Leben blickt, weil er weiß, dass es nicht mehr lange dauern wird, und als würde ihm am Ende dieses Lebens jetzt bewusst werden, wie reich und bunt es war, als habe er versäumt zu leben. Ich glaube, das ist eher ein Hinweis darauf, dass man erst, wenn man zurückblickt, begreift, wie viele schöne Momente das Leben hatte, und man beginnt zu trauern und zu bedauern. Und man trauert eigentlich über sich selbst. Und Mahler sagt ganz am Schluss, ich hätte so gern noch gelebt, und wenig später fällt er ins Koma. Mhm. Also nach vorne gehastet im Leben, ganz viel mitgenommen, ohne es wirklich irgendwie in sich zu verstauen. So habe ich das empfunden. Ja. Und das hat mich, es ging weniger um die Musik.
Ja.
Die hat er, glaube ich, sehr, also es gibt eine Stelle, wo er beschreibt, wie wichtig dem Maler sein Dirigentenpult war. Dass er das immer wieder hat auseinanderschrauben lassen. Überall hat er es mit hingenommen. Stimmt. Und das ist malträtiert worden. Er hat draufgehauen und er hat sich über Musiker geärgert. Und also so ein bisschen Innenleben, im Leben berühmter Dirigent ist er auch drin. Aber es geht eigentlich eher ums Leben an sich. So habe ich es verstanden.
Ja, und wenn du es jetzt so erzählst, denke ich mir so, stimmt, ja, das habe ich auch so wahrgenommen, aber irgendwie hatte es für mich, es hatte Pathos, dieses Buch, aber einen, der mich nicht so tief erreicht hat im Herzen, weil ich ich glaube, manchmal so ein bisschen Probleme damit habe, wenn so viel auf so wenig Seiten beschrieben wird, dann werden die Sachverhalte so, in zwei Sätzen wird erzählt, dass er irgendwie Freud getroffen hat oder so, wo ich mir dachte,
das ist total witzig, total war, oder?
Witzig, aber da hätte
oder Rodin hat er auch getroffen, und da sollte eine Skulptur von Maler gehen, und den hat das unglaublich genervt, den Maler. Und den Rodin hat es genervt, dass der nicht still sitzen konnte. Also das fand ich, da waren so kleine, so amüsante Einsprengsel.
Ja,
das
und
fand
da habe ich
schön.
Gedacht, also er kann ja einfach offensichtlich, sonst wäre er ja auch nicht so erfolgreich, kann ja super gut schreiben. Und ich habe mich gefragt, warum er sich da nicht ein bisschen mehr Raum genommen hat. Also ich bin ja auch kein Fan von so 400, 500 Seiten kloppern, aber hier, ich gedacht, hätte das schon noch so 100 Seiten mehr vertragen, weil man dann vielleicht noch ein bisschen mehr von ihm kennengelernt hätte.
Doch, ich fand es trotzdem unglaublich dicht. Also
zu dicht vielleicht, ja? Sogar dann. Also weißt du, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, um mich auf die Bilder einzulassen und diesen Mann kennenzulernen, weil so bin ich so da durchgerast, Ehe, Musik, die Krankheiten, seine Tochter, die gestorben ist, die immer wieder eine große Rolle spielt. Und ich war immer so, wer ist jetzt nochmal Maria? Das ist die Tochter. Und wenn er es ein bisschen mehr aufgebaut hätte und diese Fahrt zum Beispiel auf dem Schiff, die ist ja eigentlich sehr ereignisarm. Da passiert nichts. Das ist ja eigentlich nur ein Zurückspringen in seine Gedanken. Und das fand ich gut, fand ich okay. Hat mir jetzt nicht den großen Spaß gemacht, im Kopf mir vorzustellen, ich mache jetzt den riesen Seetaler-Marathon und lese jetzt alle seine Bücher. Aber es ist auch überhaupt nicht jetzt so, dass ich sage, das Buch hat mir wehgetan oder so. Es ist einfach, ich fand's okay.
Gut. Ich weiß, soll ich dir was sagen? Als ich es dir empfohlen habe, danach habe ich wirklich gedacht, sie wird es okay finden.
Ja?
Also es war mir klar, aber vielleicht habe ich das eher so auf meins so mit übertragen, dass man einfach den Augenblick begreifen muss, wenn er passiert. Also dass ich zurückgucke und denke, Mensch, wie reich und bunt ist dein Leben? Und dass er das erst merkt, als er auf der Rückfahrt von Amerika ist, nach Europa, um dort gute Ärzte zu treffen, aber da auch schon weiß, dass sein Leben zu Ende ist.
Ja.
Und dass er es versäumt hat zu leben. Obwohl du, also wenn du so jemanden wie Bernstein oder Karajan oder so gesehen hast, dann hast du doch gedacht, Mann, das Leben würde ich gerne haben, mit auf der ganzen Welt rumfahren, Ahnung von Musik haben. Wer weiß, wie...
Ob das nicht komplett an denen vorbeirauscht oder so.
Wie
ne?
arm dran im Sinne von, wie wenig die durch diese Flüchtigkeit und durch dieses Vorbeirauschen eigentlich vom Leben mitgekriegt haben. Vielleicht viel weniger intensiv, als wenn ich in der dritten Reihe sitze und ein Konzert höre.
Glaube ich wirklich, dass du natürlich für so einen Erfolg auch ganz, ganz hohe Preise zahlst. Das merkt man ja auch. Also es ist auch was hängen geblieben ist hier. Und was ich wirklich gut fand... Da verraten wir, glaube ich, jetzt auch nicht zu viel. Der letzte Satz, also das Buch heißt ja Der letzte Satz. Und ich fand es sehr schön, dass der letzte Satz in diesem Buch nicht Maler gehört, sondern diesem Schiffsjungen. Wir sagen jetzt nicht, was er sagt, aber der spielt am Ende nochmal eine ganz große Rolle. Mit ihm endet das Buch. Und das war für mich, wenn ich da jetzt sowas reininterpretiere, schon sowas. Und jetzt geht er ins Leben, der bricht dann auf, dieser Schiffsjunge, runter von diesem Schiff und ihm steht jetzt das Leben noch offen. Eins endet und das andere beginnt quasi mit dieser Begegnung mit diesem Komponisten. Und das fand ich cool, weil ich dachte, jetzt hätte ich gerne ein Buch, wo es um diesen Schiffsjungen geht.
Ja.
Also ne, so das fand ich eine gute Idee. Und ansonsten würde ich sagen, so 3 von 5 Sternchen.
Gut. Nehme ich hin.
Gut,
nehme ich an. Das können wir überhaupt machen. Wir vergeben Punkte.
Ich merke, ich sage immer dann die Sterne, wenn es 3 von 5 sind. Ich weiß auch nicht warum, weil damit kann ich gut ausdrücken, dass ich es so ein bisschen übermittelmäßig fand, also mit Tendenz zu gut, aber auch nicht herausragend.
Ich überlege mir gerade, wenn ich unseren Podcast hören würde und du 3 von 5 gibst, ob ich mir überhaupt die Mühe machen würde, Seetaler zu lesen. Ich würde es nicht lesen.
Ja, aber wenn du sagst 5 von 5, dann schon. Eine von uns sagt ja immer, es ist gut. Und das war auch die Kritik zum Beispiel, die es gab teilweise nach der Folge zum Thema Schlaf, weil wir dann ein paar Zuschriften bekommen haben von Menschen, die gesagt haben, wenn ihr euch beide über Schlafes Bruder aufregt, das verschwendet mir ein bisschen meine Zeit, weil ich
Wieso?
Möchte ja immer...
Nicht lesen bedeutet
ja, genau. Aber eine Nicht-Empfehlung ist ja viel unspannender, als wenn du weißt, mindestens eine Person in diesem Konstrukt von zwei Seiten ist Patin für dieses Buch und kämpft dafür.
Aber wir konnten es ja nicht wissen, weil es waren ja Empfehlungen von draußen.
Genau,
ne?
Ich glaube, die Rückmeldung war, macht das nicht zu oft.
Wir diese machen Rückmeldung das nie wieder diese Empfehlung als Schlafsbuch. Wir wollen nicht über Schlafsbuch.
Nee, genau.
Wir reden jetzt über dein Buch, also ja. Über deine Buchempfehlung.
Ich bin sehr gespannt, wie viele Sterne das kriegt am Ende.
Ja, ich auch.
Ich kann es schon in deinem Blick sehen.
Ist nicht wahr.
Ich glaube schon.
Also dein Buch heißt Augustblau von Deborah Levy. Die ist in Großbritannien geboren, in Südafrika aufgewachsen. Bestsellerautor, war zweimal für den wichtigsten britischen Literaturpreis nominiert, für den Man Booker Preis. Und übersetzt wurde das Buch von Marion Hertle. Und vorne drauf ist alles blau. Augustblau vermutlich. Auch das Pferd ist blau, das auf einem Hänger steht. Also es ist ein Foto, das Pferd guckt direkt in die Kamera. Das habe ich mir so gedacht, aber vermutlich habe ich zu wenig gedacht. Das Foto hat die iranische Künstlerin Shirani Shebazi gemacht und ihr Werk, so heißt es im Klappentext, verdeutlicht, und jetzt O-Ton, dass die Wahrnehmung ein komplizierter Konstruktionsprozess ist, der die Wirklichkeit nie abbildet, sondern immer inszeniert. So, da bin ich auch mal kurz ausgestiegen, habe ich gedacht, wenn es so weitergeht, herzlichen Glückwunsch. Also für mich war das immer nur noch ein blaues Pferd, aber dass Pferde eine wichtige Rolle spielen, habe ich gleich auf der ersten Seite des Romans verstanden. Da entdeckt nämlich Elsa, die Protagonistin, zwei kleine mechanische Pferde auf einem Flohmarktstand. Wenn man diese Pferde am Schwanz zieht, dann fangen sie an zu tanzen. Und sie will diese beiden Pferde unbedingt haben, aber eine andere Frau kommt ihr zuvor und kauft sie weg. Und Elsa fühlt sich zu dieser Frau sofort hingezogen, sieht sie als ihre seelische Doppelgängerin. Mit diesen beiden Pferden verbindet sie eine vage Erinnerung an ihre Kindheit in England. Zwei große Pferde ziehen einen Wagen, auf dem ein Bösendorfer steht, also ein berühmter, kostbarer Flügel. War es der Flügel ihrer Mutter, auf dem Elsa dann unterrichtet wurde? Sie hatte eine Mutter, die aber keine war, die sich von ihr abgewendet hat. Einen Vater gibt es nicht, also jedenfalls keinen, den sie kennt, aber einen, der sie wie sein Kind annimmt, Arthur Goldstein, ihr Klavierlehrer. Er adoptiert sie, sie wird zum Wunderkind am Flügel. Und als der Roman beginnt, ist Elsa M. Andersen, 34 Jahre alt, seit vielen Jahren eine international berühmte und gefeierte Pianistin, bis sie bei einem Konzert in Wien unerwartet aus dem Takt kommt, nicht mehr Rachmaninows zweites Klavierkonzert spielt, sondern 2 Minuten und 12 Sekunden lang eine eigene Komposition, die sie in ihrem Innern hört, die spielt sie, und sie achtet nicht auf den Dirigenten, sie achtet nicht auf das Orchester, und als sie merkt, dass sie musikalisches Chaos anrichtet, hört sie auf zu spielen und geht einfach raus. Geht einfach. Skandal natürlich. Und dann färbt sie sich die Haare augustblau, flieht vor diesen vielen Negativschlagzeilen, fährt auf eine griechische Insel, trifft Freunde, gibt Klavierunterricht, damit sie ein bisschen Geld verdient, obwohl sie eigentlich genug hat. Vorher trifft sie aber eben auf dem Flohmarkt jene Frau, die ihre Doppelgängerin sein könnte im Innern, das glaubt sie. Sie klaut deren Hut und sie will unbedingt die zwei Pferde. Diese Geschichte hat mich wirklich neugierig gemacht. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dieser Frau? Wer ist sie wirklich? Warum hieß sie als kleines Mädchen Anne und ist jetzt eine Elsa? Warum weigert sie sich, die Akte über ihre Adoption zu lesen? Was ist das große Geheimnis ihrer Mutter, die sie zu Pflegeeltern gab? Zunehmend hat mir dieser Roman aber die Lust am Weiterlesen genommen. Ihre innere und äußere Odyssee, also von Athen auf die Insel, nach Paris, zurück nach London und dann wieder auf eine Insel, um ihren todkranken Klavierlehrer zu besuchen, das hat sie schon ein bisschen träge hingezogen, fand ich. Und diese Deborah Levy schreibt merkwürdig unbeteiligt und emotionslos, so habe ich das empfunden. Wenn man das als kühle Distanz zu ihren Hauptfiguren verstehen und bewundern will, ist das in Ordnung. Aber für mich war es eine nervende Oberflächlichkeit, die sie als Tiefe zu verkaufen scheint oder sucht. Und was mich echt geärgert hat, wenn sie Fachwissen in diese Geschichte einbaut und das einigermaßen offensichtlich tut, dass es mir schon beinahe peinlich ist.
Sag
Beispiel.
Mal.
Ja, drei Beispiele, damit ich mich nochmal richtig aufregen
Bitte,
kann.
Bitte, lass die raus, die Wut.
Es ist natürlich kein Zufall, dass Rachmaninows zweites Klavierkonzert sie in Wien aus dem Takt bringt. Rachmaninow hatte diese Musik während einer großen depressiven Krise komponiert und die eigene seelische Krise dieser Elsa, wo komme ich her, wer bin ich und wenn ja, wie viele, das hat die Pianistin Elsa dann beim Konzert in Wien ereilt, diese Gedanken, und sie hat sich ihre eigenen inneren Noten spielen lassen. Also das ist ja noch okay, das kann man noch so. Und dann an einer, jetzt kommt's, jetzt kommen noch zwei Stellen.
Ich mach mich bereit.
Mach dich bereit. An einer Stelle trinkt sie mit ihrem alten Klavierlehrer und seinem schwulen Freund Likör. Und zwar trinken sie Benediktine. Und wie zufällig denkt einer der Beteiligten dann laut darüber nach, dass ja auch Alma Mahler, die Ehefrau von Gustav Mahler, sich jeden Tag mit Benediktin ordentlich einen reingetan hat. Dann gibt es eine ich muss das sagen, weil das hat mich so...
Raus.
Oh, eine Klavierschülerin will, die sie unterrichtet, also die Elsa unterrichtet, will auf einem Showkonzert Erik Satie spielen, überlegt, was sie anziehen möchte. Und dann kommt sie selbstverständlich auf einen Samtanzug, weil, und das weiß dann die Autorin, weil Erik Satie genau 7 Samtanzüge besaß und sie abwechselnd jeden Tag getragen hat. Oder die Klavierschülerin, die einen Krampf in der linken Hand bekommt, wenn sie Chopin spielt. Klar kriegt sie einen Krampf, schließlich hat Chopin für die linke Pianohand die interessanteren Noten geschrieben. Diese Infos, die sollten unbedingt damit rein. Und das hat von was für mich gehabt, von Herr Lehrer, ich weiß, was
aber
im Keller Grenz liegt.
Dass du dich daran jetzt so aufhängst.
Ja,
und so
weil
Details.
Ich das kam so total, ja, das weil die total unvermittelt in diese Geschichte reinrutschen.
Aber da geht es ja um eine absolute, also die hat ja ihr gesamtes Leben, diese Hauptfigur, hat ja ihr gesamtes Leben, die ist ja 34 da, hat 30 Jahre ihres Lebens Klavier gespielt und sich nur damit beschäftigt. Deswegen hat mich gar nicht gewundert, dass da solche Details mit einfließen, weil es ja auch aus, also wir sind ja bei ihr und deswegen habe ich gedacht, ist doch auch diese ganzen Sinfonien, die da erwähnt wurden, hatte ich natürlich keine Ahnung von, aber das wäre jetzt das Letzte, was mich gestört
das
hätte ja in der Geschichte.
Weil ich dachte, das ist wirklich, das ist so ganz zurückhaltend mit Fachwissen prallen und das hat mich, mir kam das so vor, ich hoffe, sie hört nicht zu.
Die ist ganz toll übrigens.
Ja,
ne? Ja. Ich habe ein paar Interviews gehört.
Ich habe auch ein Interview, also da war ich aber schon auf Touren.
Ja.
Ich habe ein paar Interviews dann bei YouTube gesehen und fand die dann überhaupt nicht mehr sympathisch.
Also die ist wirklich wie so ein Superstar auch, also auch auf ihren Lesungen, die wird gefeiert ohne Ende von ihren Fans. Und das wusste ich gar nicht, als ich das Buch gelesen habe. Mir ist das nur in die Hände gefallen, weil ich diesen Verlag so spannend finde, der das rausgebracht hat. Der Aki Verlag, den hat eine junge Schauspielerin während der Pandemie gegründet. Und hat damit versucht, mal so ein bisschen was anders zu machen als der Literaturbetrieb sonst und bringt jedes Jahr im Herbst immer nur so 3 bis 5 Bücher raus. Und dann halt das hier, was ich vom Format und von der Aufmachung so toll fand. Und dann habe ich es gelesen und war so ganz komisch angefasst von dieser Geschichte, weil es mir anders ging als dir. Ich war erst ein bisschen abgestoßen und dann immer mehr im Bann, weil ich gemerkt habe, irgendwas macht dieses Buch mit mir und ich erlebe das fast wie so eine eigene Art von Kunst, weil sie so eine besondere Sprache, so einen besonderen Sound hat und es ist alles so ein bisschen abgedreht.
Es war so fahrig zwischendurch.
Ich habe dieses Fahrige eher als besonders erlebt.
Also mich hat dieses Buch wirklich ein bisschen mürbe gemacht und das habe ich lange nicht zulassen wollen, weil, so wie du es eben auch beschrieben hast, renommierte Autorin für den Booker-Preis nominiert, es muss an mir liegen, ich begreife nicht, wo sie mit mir hin will. Und das stimmt eigentlich, es liegt an mir, ich habe das Buch gelesen, selbstverständlich, bis zum Ende und dann wusste ich, ich habe es nicht gern gelesen und ich würde es nicht weiterempfehlen. Vielleicht könnte auch sein, dass da vorne diese verfranzte Beschreibung, was eigentlich ein Foto ist, bei mir schon mal den Ton gesetzt
hat. Das habe ich gar nicht gelesen, ehrlich gesagt. Das mit der iranischen Künstlerin, das habe ich gerade von dir zum ersten Mal gehört. Ich bin da direkt rein in die Geschichte und ich habe irgendwann gemerkt, Mann, ist das anders? Diese Szenerie, diese Referenzen, die Motive, der Sound. Mich hat auch gar nicht die Geschichte an sich so sehr gecatcht, sondern eher die Art, wie die Autorin erzählt. Ich finde es sehr lässig geschrieben. Ich finde es sehr poetisch und trotzdem zugänglich und interessant und intensiv. Trotzdem ist das natürlich, glaube ich, eher eins der literarischeren Texte oder literarischen Bücher, die wir hier empfehlen. Und trotzdem so, dass ich total fein damit war, manche Dinge auch nicht verstanden zu haben. Und das war wieder so ein Fall von nicht schlimm, dass nicht alle Fragen beantwortet wurden. Das war wirklich wie so ein Musikstück, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, oder wie so ein Kunstwerk, es gibt doch diesen Satz, Kunst soll genauso viel zeigen, wie sie verbirgt. Mhm. Und das ist bei dem Buch so gewesen, weil ich ganz viel verstanden habe und gleichzeitig auch nicht und das irgendwie cool fand und interessant.
Aber weißt du, was ich mich gefragt habe, wo der Zauber der Musik bleibt? Also wo du den Zauber spürst, kein einziges Mal hatte ich Lust, mir dieses Klavierkonzert auch wirklich anzuhören. Und im Gegensatz zu dem Malerbuch habe ich mir als beim Maler nochmal Tod in Venedig, weil ich das so mag, einfach nochmal angehört, weil ich diesen Zauber der Musik beim Lesen gespürt habe. Und den habe ich hier überhaupt kein einziges Mal gespürt.
Aber hat ja auch keiner gesagt, dass der da sein muss, oder? Also das Thema ist ja einfach Musik. Und für mich
ja, aber sie schreibt über Musik. Und dann finde ich, dass man... Wenn du schon sagst, es sind 34 Jahre oder 30, die eine Frau sich der Musik verschrieben hat, da möchte ich im Text eine Idee von der Sinnlichkeit
aber
der Musik.
Aber vielleicht hatte sie keine. Also das ist, glaube ich,
ja, vielleicht ist es das, dass es Musik ist und die klingt aber nicht. Ich höre keine Musik, wenn ich dieses Buch
lese. Ich meine, bei dieser Protagonistin, vielleicht hatte sie keine Sinnlichkeit für diese Musik, sondern hat sich einfach 30 Jahre lang, weil es muss ja nicht immer sein, weil du irgendwo in einen Beruf reingerätst, in dem du zufällig gut bist, dass du dann auch die große Leidenschaft spürst und die Sinnlichkeit. Das fand ich so interessant, weil, wie ich das gelesen habe, hat sie sich einfach 30 Jahre lang hinter diesem Flügel versteckt, hat ihre Sache sehr gut gemacht und hat Stücke gespielt von Männern, die komponiert hatten und konnte die sehr gut nachspielen. So, und in dem Moment, wo sie sich dann mal so freischaufelt und ihr eigenes spielt, 2:12, wird sie so davon überrumpelt, dass sie die Bühne verlässt und von da an hinter diesem Flügel hervorkommt und einfach ihren Weg sucht, ihr eigenes Leben neu zu gestalten, zu komponieren und zu gucken, wie finde ich Befreiung von dem, was ich getan habe. Also nur weil unser Thema Musik ist, heißt das ja nicht, dass es immer was Positives sein muss. Ich habe es so verstanden, dass die Musik hier in ihrem Leben eher wie so ein Korsett war und sie festgehalten hat und dann spielt sie sich frei und am Ende, also wir verraten das Ende nicht, aber diese Komposition, die sie da schreibt, an der arbeitet sie dann auch weiter und ne, so, und das steht so ein bisschen sinnbildlich für das, was sie dann rausfindet über sich, über Beziehung zu anderen, über was will ich eigentlich sein, welche Identität habe ich eigentlich außer diese Musik, die so lange das war, was mich ausgemacht hat. Also weißt du, deswegen hat mir nicht gefehlt hier die Sinnlichkeit, weil ich glaube, sie hatte die gar nicht so sehr.
Ja, das ist gut erklärt. Also so habe ich es nicht gesehen. Aber diese Frau oder dieses Buch hat mich emotional völlig kalt gelassen.
Also ich hätte gesagt, 2 Sterne gibst du dem Buch.
Kann ich auch 1,5 geben?
Auf jeden Fall. Schade. Also ich würde ermutigen, vielleicht gibt es ja eine Leseprobe irgendwie so online mal reinzulesen, weil ich glaube, dass...
Ich kann dir mal was vorlesen, was ich mir aufgeschrieben habe.
Also ich glaube, man kann das sehr, sehr ambivalent lesen, dieses Buch, wie man hier gerade merkt.
Und nicht vorne erstmal erklären, nicht lesen, was die Fotografin sich...
Vielleicht interessiert das aber auch Menschen. Also vielleicht, das ist ja auch gut, dass jeder da anders ist. Also vielleicht interessiert es die einen total, was dieses Bild vorne drauf ist und andere
aber
halt
es ist
nicht.
Ein tolles Buch. Ich dachte erst, es ist Honey und Nanny, weil das Pferd da so...
Also tolles Bild, meinst
tolles
du?
Tolles Bild, ja.
Ja, ja,
tolles
Buch, hat ja, so
tolles
sehr...
Bild.
tolles Buch, tolles
Tag
Bild.
Erfreut, genau.
Tolles Buch nehme ich auch. Lassen wir es
ja,
stehen.
Gut.
Klasse, danke.
Eine Frage, 2 Seiten.
Und die Frage kommt von Mona und Christine.
Liegt auf der Hand.
Lesen wir, wenn wir Musik hören, oder hören wir Musik, wenn wir lesen?
Wir können ja mal auf 3 wieder machen und dann ja oder
ja,
nein sagen.
Aber welche Frage?
Musik beim Lesen hören, ja oder nein?
Und lass mich kurz überlegen. Musik beim Lesen hören, ja oder nein?
3, 2, 1,
nein.
Okay, fang mit deinem Nein an.
Also kein striktes Nein, wenn es irgendwo gerade so ist. Also wenn ich mache jetzt bald Ferien und dann stehe ich mir so auf der Liege vor und wenn dann Jochen irgendwas hört, sie top, finde ich das völlig okay.
Kann Gott,
ich,
sein Beerdigungslied.
Ja, das kann auch passieren, aber solange noch am Leben ist, doch, ist alles wunderbar. Es stört mich überhaupt nicht. Ich kann auch wunderbar in einem Großraumbüro arbeiten und da kann ein Riesenlärm sein. Ich kann da echt abschalten. Aber ich finde, dass es schade für die Musik ist, wenn es nicht gerade Dudelmusik ist. Und schade um das Buch, weil man zwei Sachen versucht, miteinander zu verbinden. Ich brauche kein Hintergrundrauschen. Mhm. Und es wäre Musik in dem Fall für mich. Und bei dir?
Bei mir ist es ähnlich. Ja. Ich brauche es auch nicht und würde mir würde mir zum Beispiel zu Hause keine Musik anmachen im Hintergrund. Es gibt zwei Ausnahmen. Zum einen, wenn die Musik das Buch verstärkt. Also zum Beispiel habe ich bei Seetaler habe ich mir Gustav Mahler angemacht dazu. Weil das natürlich, ich wusste, es ist Klassik und da kein Gesinge, sondern instrumental. Musik ist eh schon mal immer besser.
Aber war das nicht schwer? Weil das ist ja heftige Musik,
ja,
oder?
Ja, aber lies mal zum Beispiel diese erste Seite trocken und dann mit dieser Musik drunter, mit diesem Meer und so. Und
das was war hast so du gehört? Eine Sinfonie,
das
oder?
Das erste, was Spotify mir vorgeschlagen hat, war eine Sinfonie, aber ich kann ja nicht mehr sagen, welche. Aber also es war, das hat sehr gut gepasst, das war schön. Zum Beispiel auch bei die vier Jahreszeiten des Sommers, damals muss man ja schon fast sagen, dritte Folge oder so, da lief doch immer ein Lied in diesem Buch, weil immer wieder derselbe Tag beschrieben wurde und das war Nummer eins der Charts zu der Zeit und das war, glaube ich, Francis Cabrel Hors Saison oder so und dann habe ich mir dazu Francis Cabrel angemacht und dann war es passend zur Geschichte. Das passiert manchmal und manchmal, der zweite Grund ist, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt gerade Musik, um mich zu konzentrieren aufs Buch. Wenn ich zum Beispiel im Zug bin oder im Bus oder im Flieger und neben mir sitzen Menschen und unterhalten sich und ich höre denen die ganze Zeit zu und denke, ich muss da mal raus, dann ist meine Strategie immer Kopfhörer rein, Noise-Canceling-Funktion und dann mache ich mir immer so fertige Playlists an, maximale Konzentration oder Deep Focus oder es gibt auch Focus.
Was ich wieder alles von dir lerne. Das ist dann so eine Musik, die Konzentration verstärkt.
Genau, das ist dann auch Klassik also, oder ganz seichte Pianomusik, manchmal auch nur so Naturgeräusche oder so. Das funktioniert sehr gut. Oder was ich seit neuestem entdeckt habe, ist White Noise. Weißt du, was Noise ist? Ich habe mal die Definition.
Weißes Rauschen, doch. Weißes Rauschen ist ein total positives Gefühl. Aber ich weiß.
Genau. Also die offizielle Definition ist eine dichte Geräuschkulisse aus tiefen, mittleren und hohen Tönen, die sich etwa mit dem Geräusch eines starken Regenschauers, tosenden Wasserfalls, einer brummenden Maschine oder dem Störsignal der Fernsehsender gleichsetzen lässt. Ja, so klingt dann White Noise. Also es ist wirklich so ein ganz dumpfes Rauschen. Und die Erklärung, warum das gut ist oder viele das als gut empfinden, ist, dass diese Geräuschkulisse, die so monoton ist, in dieser ganz besonderen Frequenz vieles, was drumherum stattfindet, schluckt und dann dafür sorgt, dass man sich entspannt.
Ja.
Und dass unser Ohr irgendwann dieses Geräusch gar nicht mehr als Geräusch wahrnimmt, sondern eher als dumpfe Stille.
Das ist toll, das mache ich mir auch mal, das besorge ich mir.
Also es ist keine Musik jetzt wirklich, aber so Geräusch auf dem Ohr. Einfach.
Also was gut geht, ich bin ja unglaublich gerne am Meer, Meeresrauschen, das finde ich großartig, da kann ich natürlich wunderbar dabei lesen. Und was mir fällt gerade auch Urlaub ein, wenn du an einem Pool liegst und da tröpfelt Wasser rein oder wird so Umweltanlage.
Toll, wenn das so am Rand in diese Gitter fließt, ne? Hatte ich jetzt in Marokko auch. Oh. Super schön. Also das ist ja fast wie Musik, aber jetzt so richtig, ich glaube, wir sind beide keine Menschen, die uns so klassisch Musik anmachen dazu. Oder es gibt ja auch immer mehr Playlists zu Büchern, die ignoriere ich ganz großzügig. Also da wird nichts angemacht.
Es gibt einen Autor, den ich sehr mag, der heißt Tommy Beyer. Das wird mal Zeit, dass ich ein Buch von Tommy Beyer empfehle. Da kann ich dir schon jetzt sagen, da kannst du schon jetzt kritisieren. Der ist auch Musiker. Und der lässt dann immer seine Figuren irgendwas hören. Das macht mich wahnsinnig, weil ich denke, lass mich in Ruhe. Muss ich das jetzt nachgucken?
Okay, ja. Aber wenn das so voller Referenzen ist und wirklich was mich aufregt oder was ich habe noch nie verstanden, warum, wenn wirklich hinten oder vorne drin einfach so eine Playlist ist, wo dann irgendwelche random Songs sind, bei denen ich nicht weiß, hat der Autor das jetzt gehört zur Inspiration fürs Schreiben? muss ich das hören, um den Text besser zu verstehen? Ja. Hören die Leute im Buch das? Was soll ich damit jetzt tun? Und dann werden die einfach ignoriert. Da habe ich also den Trend, da gehe ich nicht mit.
Also wirklich, ich wollte jetzt nicht Tommy Beyer eintüten. Im Gegenteil, ich finde, dass er toll schreibt. Aber das macht mich wahnsinnig da, ja. So
lieber
gut.
Herr Beyer, ja. Falls Sie das hören, beim nächsten Buch gerne
Ihr
darauf
neues Buch
verzichten.
Ist super. So, nächstes Thema.
Ja, wir scheitern.
Ja,
nächstes Mal.
Finde ich total spannend. Und ich fand es spannend, dass ich bei dem Buch, was ich ausgesucht habe, sehr geschwankt habe, ob es Scheitern oder Scham ist. Ich habe mich für Scheitern entschlossen.
Scham machen wir nämlich auch irgendwann
machen
dann bald
wir auch
nochmal.
Genau.
Aber da wird es dann was anderes. Und
das
zwar,
wird jetzt hier scheitern. Und dieses Buch heißt So, und jetzt kommst du. Von Arno Frankes, die Geschichte einer Familie, Vater, Mutter, drei Kinder, 80er Jahre, Oberpfalz. Der Vater ist Autoverkäufer, verschuldet, aber auf einmal ist das ganz große Geld da. Und dann ziehen sie nach Südfrankreich, sie leben im Luxus, bis ein Zufall enthüllt, dass der Vater ein Hochstapler ist. Und jetzt ist die ganze Familie auf der Flucht durch Europa. Das ist nicht nur ein bewegender Roman, es ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn es ist eine wahre Geschichte. Die Geschichte des Autors, Arno Frank, der diesen Albtraum als kleiner Junge erlebt hat. Und was er erlebt hat, das hat sein Leben bis heute beeinflusst.
Wow, also da haben wir wieder zwei sehr unterschiedliche Bücher, die wir vorstellen.
Ja, ich freu mich.
Weil ich komme jetzt wieder mit was super Lustigem um die Ecke. Also so Kategorie, wirklich fast klamaukig, aber cooler Klamauk. Und zwar empfehle ich dir das Buch Die Kobra von Kreuzberg von einem ebenfalls sehr lustigen Autor, kann ich ja nächste Woche mal erzählen, wie ich den so empfunden habe, aber ich bin ein großer Fan, Michel Descartes. Und dieses Buch ist eine Ganoven-Geschichte, die mitten in Berlin spielt. Es geht um eine Diebesbande und eine Nachwuchsdiebin in dieser Diebesfamilie, die endlich so gut werden will im Klauen und im Diebstähle begehen wie ihre Brüder. Die begehen einen Kunstraub nach dem anderen und sie scheitert ohne Ende. Und deswegen plant sie jetzt den ganz großen Coup und will die Quadriga vom Brandenburger Tor klauen. Und wir begleiten sie dabei und es ist urkomisch. Ich hoffe, es ist dein Humor. Ich glaube, man muss wirklich mit dem auf einer Wellenlänge sein, aber dann wird's gut. Ich habe sehr gern gelesen und viel gelacht. Also ich glaube, diese Scheitern-Folge
ja,
wird sehr divers.
Dieses Scheitern-Buch hier ist auch kein, also es ist ein hochdramatisches Buch, aber da steckt auch so eine ganz leichte Fröhlichkeit auch drin, wenn die da in Südfrankreich unterwegs sind und an geliehenen Pools sitzen, die Villen können sie gar nicht bezahlen, aber sie leben da in Saus und Braus. Ist schon auch nicht schlecht.
Ich freue mich sehr drauf und dann scheitern wir ein bisschen.
Dann scheitern wir an unseren gegenseitigen Büchern.
Ja, genau. Nein, die finden wir im besten Fall super. Und was wir auch super finden, wir haben es vergangene Woche schon gesagt und sagen es auch gerne nochmal, wenn ihr für uns abstimmt für den Deutschen Podcastpreis, das geht im Publikumsvoting noch bis Mai tatsächlich. Wir haben euch den Link nochmal in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr einfach draufgehen, ist ein Klick und dann gewinnt Christine bald ihren ersten Newcomer-Preis.
Von euch hängt es ab, ob wir beide diesen Preis gewinnen. Aber unseren ersten Preis
lustiger,
für den Podcast.
Bei dir ist lustiger, wenn du mit 75 beste Newcomerin
wirst.
Es wird
Zeit, dass man einen Preis gewinnt.
So, und jetzt spielst du uns auf deinem Glockenspiel noch ein Stückchen zum Schluss, weil ich hole mir meine...
Ich bin mal gespannt, ob ich mir die Noten von Hans im Glück... Nee, wie heißt das? Hans im Glück?
Hans im Glück.
Ist auch schon. Jede Wette, dass ich das schon vergessen habe. Warte mal, ich muss mal den richtigen Ton finden.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.
Ich hätte es noch mal gekonnt.
Komm, einmal machen wir jetzt noch. Einmal schaffen wir es
okay.
Noch. Also,
eins.
Konzentration. Eins, okay. Zwei, drei, vier. Das lassen wir gelten, oder?